Hallo und herzlich willkommen bei Wechselzone Off Track. Mein Name ist Adrian und an meiner Seite
bin ich Ludwig. Hallo aus Berlin.
Hi. So, wir sind heute mal wieder mit unserem anderen Format Off Track an der Reihe und haben den zweiten Teil des Flowbuhrs mit im Gepäck. Aber bevor wir dazu kommen, gebe ich erstmal an Ludwig ab. Der hat jetzt noch ein paar Ankündigungen zu machen.
Genau, ihr habt es ja mitbekommen inzwischen über die diversen Kanäle, unter anderem eben auch in unserer letzten Episode haben wir es angekündigt. Wir haben eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Unser erstes Wechselzone Virtual Race. Und das wird stattfinden bei den Osterfeiertagen von Karfreitag bis zum Ostermontag, 10. bis 13. April. Da könnt ihr mitmachen. Wir haben eine ganze Menge an Kategorien, die wir auszeichnen möchten. Ihr könnt Fahrrad fahren, ihr könnt laufen, ihr könnt die Streckenlänge euch aussuchen von 10 Kilometern bis Halbmarathon bis Marathon. Es gibt noch eine Höhenmeterkomponente. Ihr könnt auch über die gesamten 4 Tage Kilometer sammeln und eine Gesamtzahl an Kilometern sammeln. Also insofern ist da wirklich für jeden und für alle was dabei. Und wie ihr genau mitmachen könnt bei diesem Virtual Race, das erfahrt ihr zum einen auf unseren Kanälen auf der Website. Bei Instagram gibt es einen Post dazu. Ihr seht es bei uns auf Strava, im Strava Club, im Wechselzone Club. Und wir werden nächste Woche noch ein Insta-Live dazu machen und euch auch nochmal ausführlich erklären, was es mit diesem Virtual Race auf sich hat, warum wir das machen, wie wir es machen, was ihr noch an kleinen Überraschungen abgreifen könnt. Wir haben da noch was Schönes vorbereitet. Und genau, also ich hoffe, ihr seid alle dabei. Wird eine lustige Sache, je mehr, desto besser. Und es geht nicht ums Gewinnen, aber es geht darum, die Form, die man sich aufgebaut hat die letzten Monate jetzt, trotz der Krisenzeit, die wir jetzt momentan alle erleben, nochmal irgendwie abrufen zu können und nicht komplett umsonst oder ohne Rennen sozusagen die ganzen Strapazen auf sich genommen zu haben. Also ihr seid herzlich eingeladen, seid dabei. Die Infos kommen, sind teilweise schon da und wir werden euch die nächsten Tage noch zuballern mit Informationen zum Virtual Race.
Genau, und jetzt schon nach 2-3 Tage ist es jetzt online. Also so das Feedback, was jetzt so von den Hörern und unseren Followern kommt, ist schon ganz gut.
Ja, soweit. Wir haben auch schon im Strava Club einige Leute dabei, die sich angemeldet haben. Auf Instagram geht's gut ab. Also wird eine super Sache, glaube ich.
Ja, das denke ich auch. Ja, genau. Aber wir machen da jetzt noch eine kurze Vorstellung des Ganzen nächste Woche, Ludwig.
Genau.
Da haben wir auch was vorbereitet.
Genau, wir machen ein Insta-Live dazu, wie gesagt. Wir werden das relativ kurzfristig ankündigen, weil noch nicht so ganz klar ist, an welchem Tag wir das machen. Aber ihr kriegt es auf jeden Fall mit. Und da werden wir euch einfach nochmal so kurz berichten, was wir da vorhaben. Und das Schöne beim Insta-Live, wie ihr wisst, ist ja, dass ihr euch da auch beteiligen könnt, euch zuschalten könnt, Kommentare, Fragen stellen könnt live. Und das Allerbeste ist, ihr seht uns auch noch dabei. Und das ist natürlich schon viel wert.
Genau. Ja, sehr cool. Ja, dann hoffen wir doch auf rege Teilnahme eurerseits.
Genau.
Wäre sehr cool. Ja, sehr schön.
Vielleicht noch ganz kurz ein Disclaimer. Gut, ich hoffe, ich hoffe, ich rausche hier nicht zu sehr. Ich kann es leider nicht überprüfen. Wir hatten gerade wieder mal eine technische Panne, weil mir mein Mikrofon abgeschmiert ist. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Wenn nicht, bitte ich das jetzt einfach mal pro forma zu entschuldigen. Wir arbeiten daran.
Genau. Ja, wir geben unser Bestes.
So ist es.
Damit die eine gute Qualität, ja. Unser heutiges Off-Track-Buch ist Flow, das Buch von, jetzt kommt's, Mihaly Csikszentmihalyi.
Ja, sehr gut.
Ich lerne es nie. Ja, fast, geht so in die Richtung, aber ich glaube, so ganz korrekt war es noch nicht. Ja, wir haben schon mittlerweile 2 Wochen, Ludwig, weiß gar nicht, 2 oder sogar 3 Wochen her, haben wir die letzte Flow-Episode gemacht, Off-Track.
Ja, es ist schon eine ganze Weile her, das stimmt, aber es wirkt noch nach, würde ich sagen.
Es wird definitiv. bei mir ist es eigentlich immer präsent, weil ich finde dieses Buch so toll, dass ich da wirklich immer wieder reinblättere. Wie gesagt, nachdem wir so beim letzten Mal schon eingestiegen sind in dieses Thema, würden wir heute weiter damit machen, aber das Ganze auch so ein bisschen aufs Laufen beziehen, das auch etwa, ja, so für euch auch etwas interessanter halten und so die Verbindung ja, zu unserem geliebten Laufsport da jetzt irgendwie zusammenstellen. Und ja, so wollen wir heute verfahren. Und ja, Ludwig, ich würde sagen, wir steigen direkt ein, verlieren keine Zeit mehr. Genau, und ich glaube, wir haben zu Ende letzten Episode haben wir nochmal wirklich so quasi so die Definition des Flows da nochmal kurz besprochen. Und bevor wir jetzt so wirklich auf die Merkmale eingehen, ne, was für so eine optimale Erfahrung, Flow-Erfahrung ausmacht, würde ich da jetzt erstmal gerne mit so einer Etage höher einsteigen und kurz darüber sprechen, was du das, ja, was du das Zusammenspiel zwischen Handeln und Bewusstsein, was jetzt so in Zusammenhang mit Flow wichtig ist, was, wie sich das äußert, was das ausmacht. Mhm. Genau, vielleicht steigen wir einfach mal damit ein und ja, was sagst du?
Also was ich sehr beeindruckend finde, allgemein bei dem Buch, und das ist ja auch das, was so ein bisschen sich mit dem Thema Bewusstsein auseinandersetzt, ist so die Tatsache, dass man sein Bewusstsein sozusagen ganz stark auf etwas fokussieren muss, um eben dieses Flow, diesen Flow-Moment zu erleben. Und was er ja beschreibt, ist so dieses Zen-Feeling, ne? Also so dieses ganz klassische Zen-Feeling, was viel damit zu tun hat, dass man eben ja, so sein Selbst so ein bisschen vergisst, beziehungsweise so die Reflexion darüber, in welchem Zustand man sich gerade befindet in Bezug zur Außenwelt und sich ganz darauf konzentriert, wo man sich gerade befindet. Also so dieser Fokus auf den Moment, das ist ja eine Komponente, die wir total oft schon angesprochen haben, die aber ein ganz, ganz wesentliches Merkmal dieses Flow-Moments eben ist. Und was eben auch ganz wichtig ist, ist, dass er dann ja auch mehrmals sagt, und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die Naturverbundenheit von Ausdauersportlern, um hier gleich mal die Brücke zu schlagen, ist, dass man sich verbunden fühlt mit dem, was einen, um einen rum ist. Und zwar nicht im Sinne von, ich möchte gerne wissen, welchen Einfluss die Äußerlichkeiten auf mich haben, sondern man fühlt so eine Verbundenheit mit der Situation, in der man sich befindet, mit dem Moment, in dem man sich befindet. Das ist vielleicht auch so diese Verbundenheit, die man dann ja auch oft zur Natur empfindet, wenn man eben alleine unterwegs ist auf den Trails, wenn man tagelang teilweise sich ja irgendwo in die Einsamkeit begibt und versucht dann eben ganz eins zu sein mit dieser Situation und so weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch sehr viel mit dem Bewusstsein macht, weil das Bewusstsein sich dann ja entsprechend auch verändert und alles andere, was eigentlich unwichtig ist für den jetzigen momentanen Zustand, komplett ausklammert und vergisst. Und das ist ja das, was eben dann Flow auch ausmacht, dass man eben alles, was unwesentlich für die jetzige Situation ist, komplett ausklammern kann und sich nur auf das konzentrieren kann, was für die jetzige Situation, für einen und eben für das Selbstbewusstsein im Sinne vom Selbst als, ja, wie soll ich sagen, als Zustand eben auch darauf konzentriert.
Genau, man ist quasi so in diese Aktivität, ne, nehmen wir jetzt das Laufen, so vertieft, dass man, dass alles wirklich fast automatisch abläuft, ne? Man wird wirklich, ja, man fühlt so diese Leichtigkeit, ne? Ja. Aber man darf das halt nicht so damit verwechseln. Also das ist schon so, dass um dahin zu kommen, um diesen Flow-Effekt zu erzeugen, das ist schon harte Arbeit, ne? Und vielleicht der ein oder andere von uns hatte das auch schon mal erlebt, also spontan erlebt, sage ich mal, ne? Aber im Grunde genommen ist es, um wirklich so eine Erfahrung regelmäßig zu erleben, ist es schon wirklich harte Arbeit, um dahin zu kommen, ne? Und wie du halt gesagt hast, ne? Es gibt in so einem Zustand gibt es keine überschüssige Energie für negative Gedanken oder überhaupt für den Alltag. Man ist einfach in hier und jetzt, ne? Und nur das ist wichtig und nichts anderes, ne? Das, ja. Das wird ganz schön in dem Buch beschrieben, auch anhand vieler Beispiele von Tänzern, von Schachspielern, von Kletterern, die genau das beschreiben. Gell? So, ja. So dieses genau in hier und jetzt sein. Ne? Da gibt's ein schönes Zitat von einem Schachspieler. Vielleicht zitiere ich das mal kurz. Da schreibt er, die Konzentration ist wie das Atmen. Man denkt nie daran. Das Dach könnte einstürzen und man würde es, falls es einen nicht direkt trifft, gar nicht bemerken. Also so, man ist so tief in der Aktivität drin, dass alles um uns herum da gar nicht mehr wahrgenommen wird.
Und das finde ich auch eine sehr spannende Komponente bei dem Ganzen, was du gesagt hast. Das ist schon ein gewisser Aufwand damit verbunden. Ne? Er nennt es dann ja auch, also nicht nur körperlicher Aufwand, sondern nennt es dann ja auch noch psychische Energie, die verwendet werden muss. Also im Original heißt das Psychic Energy. Ich denke, das ist mit psychischer Energie dann wahrscheinlich übersetzt. Wo es darum geht, eben schon, dass man eben jetzt nicht irgendwie auf dem Sofa sitzt und Netflix guckt oder Musik hört oder so. Das ist eine ganz andere Art von Flow. Das ist nicht der Flow, den er meint. Das ist auch nicht das Gefühl, das er meint. Sondern das eigentliche Flow-Moment stellt sich dann ein, wenn man eben doch was aufwenden muss, wenn man Kraft aufwenden muss, wenn man psychische Energie auf etwas aufwenden muss. Das heißt, es ist mit Mühe verbunden und diese Mühe wird dann ja auch belohnt. Das ist ja auch das, was er dann mit den Goals zum Beispiel auch immer wieder meint. Also das heißt, wenn man sozusagen schon weiß, wo man hin will, aber die Wege oder die einzelnen Punkte dorthin sich auch markieren muss und das Erreichen dieser Punkte und dieses große gesamte Ziel, diesen Zustand auch zu erreichen, immer auch mit einem Aufwand verbunden ist, der dann auch die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man sich auch weiterentwickelt. Und diese Weiterentwicklung ist ja genau das, was ein ganz entscheidender Aspekt für ihn ja auch ist, was eben den Flow unterscheidet von einem reinen Pleasure-Gefühl, also von so einem reinen, ich fühle mich gerade wohl,
Vergnügungsgefühl,
genau. Also so diese Weiterentwicklung, das ist ja für ihn eine ganz entscheidende Komponente und damit muss man natürlich, damit ist ein gewisses Investment natürlich verbunden im Sinne von psychischer Energie, körperlicher Energie und einer gewissen Mühe, die man sich aber auch freiwillig geben will.
Ja, genau, und ne, wie du sagst, also das so dieses auf der Couch chillen und Netflix an und so, ne, das ist einfach mal so ein Vergnügen für einen Moment. Ja. Ne, das hat so mit dem Flow so an sich überhaupt nichts zu tun. Also eine Flow-Erfahrung hat auch schon was mit einer Leistung zu tun. Ne? Man muss eine bestimmte Leistung erbringen und jedes Nachlassen in dieser Leistung, ne, das wird dann direkt mit dem Unterbrechen des Flow-Gefühls dann quittiert quasi.
Ja.
Ne, und auch noch, was ich jetzt dann wiederum in dem Buch auch sehr spannend fand, ist, dass in eine Flow-Erfahrung hinterfragen wir diese Tätigkeit nicht. Ne? Ja. Also wir stellen uns die Frage oft, ne, warum mache ich das, ne, warum bin ich hier und so weiter und so fort. So in eine Flow-Erfahrung gibt es überhaupt keinen Grund, das nachzufragen oder das überhaupt in Frage zu stellen. Ne, diese Frage stellt sich überhaupt nicht erst.
Genau, also darauf, glaube ich, kommen wir sowieso gleich noch zu sprechen, weil das ist eines der interessantesten, für mich spannendsten Teile des ganzen Buches, wenn es dann über diese autotelische Experience geht. Aber da reden wir, glaube ich, gleich nochmal drüber. Was ich aber noch sagen wollte ist, und was ich auch sehr richtig finde, aber auch bemerkenswert finde, ist, dass Flow eben nicht bedeutet, weil ich gerade gesagt habe, man vergisst alles um sich herum und so weiter. Das bedeutet aber nicht, dass man sich nicht im Klaren darüber ist, was gerade mit einem auch passiert. Also er sagt ja, ich glaube, er nennt dann einen Geigenspieler, der nicht einfach nur irgendwie im Konzertsaal steht und es passiert alles irgendwie wie von selbst, sondern er muss sich schon ganz bewusst sein, was er gerade tut. Er muss sich bewusst sein, was seine Finger tun. Er muss sich bewusst sein, welchen Sound er gerade erzeugt und so weiter und so weiter. Also er weiß ganz genau, was er tut. Und das Gleiche passiert dann auch beispielsweise, er nennt es dann a good runner, also ein guter Läufer weiß auch ganz genau, welche Muskeln gerade wichtig sind, worauf es gerade ankommt, welchen Rhythmus man laufen muss, wie man sich aufs Atmen konzentrieren muss und so weiter. Also man ist sich total bewusst, was gerade passiert, aber man konzentriert und fokussiert sich halt genau auf dieses Wesentliche und lässt sich eben von nichts anderem ablenken. Und das im Prinzip ist dann ja auch wieder die Voraussetzung dafür, für das, was du gerade gesagt hast, dass man auch tatsächlich die Freude, nenne ich es jetzt trotzdem mal, oder wie soll ich sagen, das Wohlbefinden aus der Situation heraus hat, ohne dass es irgendein konkretes Ziel oder einen Mehrwert für einen im Nachhinein hat. Ne? Also das ist jetzt das, was sozusagen dann die Überleitung zu dieser autotelischen Erfahrung ist.
Genau, genau. Ja, nee, das ist genau richtig. Ja, da gibt es ja auch den Beispiel des Kletterers, den ich da auch so schön fand, ne, der Kletterer, der da quasi so einen Hügel oder so einen Berg hochklettert, und der zwar auch im Flow ist, aber der genau weiß, was er tut, ne? Weil jede falsche Bewegung oder Aufsetzen mit dem Fuß oder ein Griff mit der Hand kann ihn in den Tod stürzen. Mhm. Ne? Trotzdem ist es für ihn gerade in dem Moment, ne, einerseits die Achtsamkeit, ne, ist ja da, er weiß ganz genau, ne, in welcher Situation er sich befindet, und trotzdem ist er da in den sogenannten Fließen, möchte ich das sagen. Ja. In der Situation, genau. Ja, dann können wir gerne mal so beim Laufen drin bleiben und mal auf die wichtigsten Merkmale für so eine optimale Erfahrung eingehen. Da gibt es nämlich paar, die wir ganz klar vom Laufen hier kennen.
Ja, genau. Also pass auf, ich muss jetzt nur ganz kurz nochmal die Stelle suchen, weil ich wollte nämlich noch zu diesen, und das passt gerade ganz gut dazu, zu der Lauf-Experience. Yeah. Wir haben letztes Mal schon mal kurz drüber gesprochen, diese objektiven und subjektiven Gefahren, die es da gibt. Mhm. Und weil du jetzt gerade auch nochmal von dem Bergsteiger gesprochen hast, das ist genau das, und das hat jetzt eben auch was mit dem Laufen zu tun, dass man, dass die Menschen, die den Flow erleben und die eben so diese Schwierigkeiten auf sich nehmen freiwillig, die sind sich schon bewusst, dass es bestimmte Gefahren oder bestimmte Kontexte gibt, die sie eben nicht beeinflussen können. Und es gibt dann, glaube ich, dieses Beispiel in dem Buch, das fand ich auch sehr einleuchtend und sehr schön erzählt auch, dass dieser Bergsteiger keine große Zweifel daran hat oder keinen Selbstzweifel daran hat, dass er diesen Berg erklimmen kann und dass er das als weniger gefährlich einstuft, da auf den Gipfel zu steigen, als über die Straße zu gehen in New York, wo er einfach keine Kontrolle darüber hat, was passiert um ihn herum. Und das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte, gerade wenn es um so extremeres Laufen, sage ich jetzt mal, geht. Also sagen wir mal, so diese richtig langen Läufe, diese extremen Läufe, Nachtläufe, oder eben auch besonders, wie soll ich sagen, schnelle Läufe, wo man eben sehr viele Dinge für sich bedenken muss. Da ist man letztendlich, selbstbewusster, wenn es darum geht, den Lauf so zu planen, dass man durchkommt, mit der Versorgung sich Gedanken zu machen, zu überlegen, wie reagiere ich bei einer bestimmten Tageszeit, wie reagiere ich, wenn es in die Nacht hineingeht, wie komme ich mit Dunkelheit klar, wie komme ich mit Muskelschmerzen klar, mit Ermüdung und so weiter und so weiter. Und habe dann wesentlich stärkeres Selbstvertrauen, das auch anzugehen, als wenn ich mir jetzt darüber Gedanken machen müsste, dass ich jetzt in einen Gewittersturm kommen würde beispielsweise oder durch sonstige Gefahren. Ne? Und um jetzt vielleicht nochmal die Brücke direkt zu unserer heutigen Zeit zu schlagen, gegen eine solche heutige Situation kann sich kein Sportler der Welt vorbereiten. Da ist man völlig machtlos. Da kann man der beste Ausdauersportler der Welt sein. Im Moment kann man einfach nicht laufen, also kann man keinen Wettbewerb machen. Und das sind so die Dinge, die hier auch beschrieben werden, und ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt vielleicht auch nochmal aufs Laufen runterbrechen können. Man muss sich dafür entscheiden, auch als Läuferin oder als Läufer, worauf kann ich mich vorbereiten und wie kann ich mich darauf vorbereiten und welche Dinge kann ich halt einfach nicht beeinflussen. Und die Dinge, auf die ich mich vorbereiten kann, die muss ich halt im Fokus haben, und wenn ich die im Griff habe, dann ist alles andere eigentlich mehr oder weniger Schicksal, das ich nicht beeinflussen kann.
Ja, wunderbar. Ja, die wichtigsten Merkmale, Henning, es gibt ein paar, die sind ja ganz klar auch mit unserem Laufen verbunden. Ne? Ich fange mal vielleicht an mit dem ersten, und zwar also wirklich so, dass das, ne, das ist sehr wichtig für eine optimale Flow-Erfahrung ist, man hat klare Ziele. Ne? Man weiß zum Beispiel jetzt in Bezug aufs Laufen, was der Inhalt der Einheit ist. Ne? Du weißt, was du zu tun hast. Ne? Du weißt, wie lange du läufst. Du weißt die Strecke, die du dir ausgesucht hast. Ne? Das ist alles klar. Ne? Das ist nichts, worüber du jetzt großartig nachdenken musst. Ne? Das ist alles offensichtlich quasi. Ne? Genau, das ist das Erste. Willst du mit dem Nächsten machen?
Sag mal das Nächste als Stichwort schnell.
Konzentration?
Ah ja, genau. Konzentration ist im Prinzip das, was wir vorher schon kurz angesprochen haben. Also, dass du im Prinzip dir klar darüber sein musst, wo du dich darauf fokussieren musst. Das ist diese Fähigkeit, eben alles andere auszuklammern. Und besonders gut wird es dann, wenn das eben mehr oder weniger automatisch funktioniert. Also das heißt, wenn ich mich so sehr auf meine Bewegung konzentrieren kann, auf mein Wohlbefinden konzentrieren kann, ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, wie ich mit meinem Körper kommunizieren kann, dass ich mich eben auch nicht ablenken lasse. Ich glaube, dieser Ablenkungsmoment ist ein ganz wichtiger Punkt. Da kann man jetzt natürlich auch sehr weit gehen und sagen, was ist denn dann, wenn ich beispielsweise bei meinem Training Musik höre, was ist denn, wenn ich bei meinem Training Podcasts höre, wo man ja letztendlich mental auch nochmal so ein bisschen abdriften muss, um überhaupt was mitzubekommen, so mehr oder weniger. Darüber kann man sicherlich diskutieren. Wir alle trainieren irgendwie mit Musik oder Podcasts, aber ich glaube im Wettbewerb, und das ist dann schon oft so der Fall, bei mir zumindest ist es auf jeden Fall so, dass ich Wettbewerbe grundsätzlich ohne Ablenkung mache. Und das, wenn man aufs Laufen nochmal ganz stark fokussiert ist, natürlich schon das, dass man ständig rückfragen muss, sich selbst rückfragen muss, wie geht es mir im Moment, worauf kommt es jetzt im Moment gerade an, worauf muss ich achten, und die Konzentration ermöglicht dann letztendlich auch erst diese Signale, die ja notwendig sind, um dann möglicherweise auch Steuerungen vorzunehmen und diese Entscheidungen, diese berüchtigten Entscheidungen zu treffen im Wettbewerb, die man ja ständig treffen muss, ne? Also was Geschwindigkeit, was Intensität, was Verpflegung eben auch angeht und so weiter und so weiter, die ist ja erst dann möglich, wenn ich mich eben ganz komplett fokussieren kann auf den jetzigen Zustand. Und es gibt ja dann ja immer so diese ganz klassischen Tricks, die man dann auch hat, dass man dann beispielsweise versucht, wenn es einem ganz schlecht geht, dass man dann versucht zu lächeln, ne? Eliud Kipchoge ist also der klassische Weltklasse-Athlet, der eigentlich immer lächelt. Man kann nie genau sagen oder erkennen, wie es ihm geht. Und ich glaube, das ist auch so eine Art der Konzentration. Ich glaube nicht, dass der sich in dem Moment bewusst ist, was gerade um ihn herum passiert und dass sich die Leute gerade fragen, warum lächelt denn der gerade? Sondern da geht es tatsächlich darum, dass es eine komplette Kommunikation mit sich selbst ist und er komplett in dem Moment weiß, was zu tun ist und was er gerade braucht und was er machen muss. Und das, glaube ich, ist das, was letztendlich auch mit einer flowartigen Konzentration gemeint ist.
Genau das, ne? Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Und was dann als drittes noch sehr wichtig ist, ist halt auch direkte Rückmeldung, ne? Die du dann halt während der Einheit schon bekommst, dann natürlich auch am Ende eine Laufeinheit, ne? Ich meine, man kann ja auch oft selbst, man weiß es oft selbst, ne? Wenn man jetzt mit einer Laufeinheit fertig ist, dann weiß man eigentlich ganz gut, war das jetzt gut, war das jetzt nicht gut, ne? Irgendwie lief's gut, lief's nicht gut. Auch während der Einheit oder beim Wettkampf selbst, ne, hast du auch manchmal so klares Feedback, die du dann bekommst, ne, anhand vielleicht auch der Splitzeiten, ne, die du da unterwegs bekommst, beziehungsweise ja auch da, ne, auch die Endzeit, ne, das ist, die Einheit ist fertig und du hast direkten Feedback, ne, habe ich mein Ziel erreicht, ne, und genau, und das sind so diese drei Komponenten, ne, diese klaren Ziele, diese volle Konzentration auf diese Aufgabe und dann auch diese direkte Feedback auf diese Einheit, und die dann zu einer, ja, zu dem Flow-Gefühl dann halt beitragen.
Wobei ich da vielleicht noch ganz kurz einfügen möchte, ist, und das ist vielleicht eine Sache, die wir ja auch in Zukunft vielleicht doch immer noch ein bisschen mehr berücksichtigen können. Das ist etwas, was Dr. Mike, glaube ich, sagen wir immer, jetzt noch nicht so ganz berücksichtigen konnte, natürlich in den 90er Jahren. Aber wenn du gerade von Feedback sprichst und von Rückmeldung sprichst, dann ist es natürlich schon eine Frage, wie läuft das heute ab und wie lief das denn eigentlich damals ab? Denn heute haben wir ja, wir können im Prinzip alle 10 Minuten unsere Herzfrequenz checken, wir können jeden Kilometer unsere Pace checken, habe ich das eingehalten, was ich wollte, habe ich es nicht. Wir können nach dem Lauf, wenn wir die Trainingseinheit beendet haben, in Ruhe auf Strava nachgucken, wie hat sich die Herzfrequenz entwickelt. Teilweise dann ja, wenn man mit Wattmessung läuft, wie war die Kraftverteilung, wie war die Pace, wie habe ich mich gehalten, wie ist mein Leistungszustand. Es gibt ja Millionen von Möglichkeiten, seinen Leistungszustand statistisch abzulesen irgendwo. Und ich frage mich dann oft, und ich bin ja ehrlich gesagt auch jemand, der sich ja durchaus auch oft an der Uhr orientiert, da kann man ja auch lange diskutieren, aber ich frage mich dann schon, ob sich dieses Gefühl für die Rückmeldung oder diese, wie soll ich sagen, das Bewusstsein, dass man auf diese Rückmeldung letztendlich ja auch ohne technische Hilfsmittel sich verlassen können muss oder die richtig lesen können muss, ob das früher nicht ein bisschen anders war als heute und ob die Entwicklung in dem Bereich heute so wahnsinnig gut ist im Sinne des Flows, ne? Weil es kann natürlich schon sein, dass ich mich wahnsinnig gut gerade fühle, was den Flow angeht, und ich von meinem Körper gerade die Rückmeldung bekomme, es ist alles super, wir fühlen uns alle gut, wir haben Spaß daran. Und dann gucke ich auf meine Uhr und ich sehe, ich bin aber 10 Sekunden zu langsam pro Kilometer. Was macht es dann mit mir? Bin ich dann mental stark genug zu sagen, ja, aber ich verlasse mich jetzt nicht auf meine Pace, sondern aufs Gefühl? Oder sage ich dann, warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle, und müsste aber eigentlich viel schneller sein? Werde ich dann unsicher? Lasse ich mich dadurch irgendwie aus dem Konzept bringen? Und so weiter und so weiter. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, dass du heutzutage eigentlich, obwohl es viele andere Hilfsmittel im Positiven gibt, manchmal vielleicht auch Probleme haben könntest, in diesen Flow zu kommen, aufgrund von technischer Unterstützung, die dich in dem Fall eben nicht unterstützt, sondern eigentlich das Gegenteilige bewirkt.
Ja, definitiv. Also ich sehe das so, und ich habe das auch, glaube ich, in irgendeinem Podcast schon gesagt. Also für mich sind diese, gerade, sage ich mal, unsere tollen Uhren sind für mich die absoluten Flowkiller. Also das sehe ich definitiv so. Ich meine, wenn jemand tatsächlich in einen Wettkampf auf die Uhr schaut und sich davon nicht beeinflussen lässt, ne, wie du sagst, wenn er ein gutes Körpergefühl hat, wenn er merkt, okay, ich gebe hier wirklich mein Bestes und das fühlt sich richtig gut an und ich bin hier in einem Flow, wobei ich denke, sobald du auf eine Uhr in ein Flow-Gefühl guckst, dann ist der Flow weg. Ne? Deshalb sind das so dieses Gepiepse und all das, das sind wirklich ganz krassen Flow-Killer, finde ich. Und ja, ist schwierig. Also ich meine, es gibt bestimmt Leute, die sich da halt wenig von beeinflussen lassen, die einfach so in diesen Tunnel drin sind, gerade im Wettkämpfen, ne? die einfach ihren, ne, das Ding durchziehen und die sich dann halt denken, okay, mir geht's gerade gut und ich fühle mich gut und ich gebe gerade, ne, was weiß ich, alles. Und wenn man sich davon nicht beeinflussen lässt von der Uhr, dann ist alles gut. Aber ich glaube, sobald du irgendwie auf die Uhr schaust, dann ist es auch mit der Konzentration weg, weil dann schweifen auch deine Gedanken auf einmal, ne, um die Uhr, um die Zeit, ne, und um die Zeit, die da, was weiß ich, noch kommen könnte, ne, ob du die Zeit halten kannst. Ne, da schießen auf einmal 10, 15 verschiedene Ideen durch den Kopf bezüglich der Zeit, bezüglich der Endzeit, bezüglich des Splits, sodass dass das alles dann halt einfach das Ego-Gefühl erlöscht.
Ja, es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert und ich will mir da auch selbst widersprechen sozusagen, weil ich da wirklich nicht ganz, ganz klar bin, was meine Meinung auch angeht. Weil auf der anderen Seite kannst du natürlich schon sagen, wenn du jetzt, sagen wir mal, bei Kilometer 35 im Marathon bist, ne, und dir geht es eigentlich ziemlich schlecht, aber du hast noch einigermaßen Kraft. Aber wie gesagt, dir geht es schon richtig, richtig schlecht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite guckst du dann aber auf die Uhr und denkst dir, wow, ich bin aber 5 Minuten im Plus. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie durchhalte, dann werde ich mein großes Ziel, neue Bestzeit oder was auch immer, schaffen. Und das kann einen natürlich unendlich pushen. Und auf der anderen Seite kannst du dann aber, wenn du dich gerade super gut fühlst, beispielsweise in einem Marathon und dieses Flow-Gefühl gerade hast und schaust dann auf die Uhr und denkst dir aber, Mist, ich bin aber 3 Minuten hinten oder 5 Minuten hinten, kann es das auch zerstören. Also es kann sowohl gegenteilig wirken, es kann aber auch sich gegenseitig verstärken sozusagen. Denn auf der anderen Seite, jetzt beispielsweise bei meinem letzten Marathon, wo ich dann mich gut gefühlt habe und die Uhr auch noch zusätzlich gesagt habe, dass ich wahrscheinlich meine Bestzeit erreichen werde, dann hat sich das ja nochmal gegenseitig potenziert. Also es kann im Prinzip in jede Richtung gehen. Es ist nur immer die Frage, und da kommen wir ja wieder dahin zurück, wo wir vorher eigentlich angefangen haben, es ist im Prinzip die Frage, was mache ich aus der momentanen Situation? Lasse ich mich runterziehen? Lasse ich mich motivieren? Habe ich das entsprechende Selbstbewusstsein? Das ist auch wieder so ein Wort, das hier oft vorkommt im Buch. Habe ich das nötige Selbstbewusstsein, um das auch richtig einzuschätzen und richtig damit umzugehen, oder lasse ich mich eben zerstören? Und das ist, glaube ich, einfach eine Komponente, die ein Athlet oder eine Athletin heute nochmal eigens trainieren muss, was vielleicht früher nicht ganz so der Fall war, zumindest nicht im Training.
Ja, also wir sind eigentlich jetzt schon eigentlich in unserer nächsten Frage, und zwar, ne, Verlust des Selbstgefühls, ne, und was verhindert unser Ego, um ein Flow-Gefühl zu erreichen? Und da ich habe da schon so ziemlich so die klare Meinung, dass sobald du sich ja mit den Gadgets befasst, ne, sobald das jetzt irgendwie so dein Bewusstsein erreicht, dann bist du einfach raus aus dem Flow-Gefühl. Und ich glaube, das Beste, um ein Flow-Gefühl ja wirklich zu erreichen, ist tatsächlich ohne Uhr zu laufen. Ne, weil schon alleine das Gepiepse, ne, wenn man das jetzt so eingestellt hat auf der Uhr, das bringt dich schon sofort raus. Ne? Dann bist du schon direkt wandern deine Gedanken Richtung Uhr. Ne? Also ja, ich meine, du wirst, ich meine, es ist schwierig, aber ich glaube nicht, dass das jemand so gut kann, dass man das komplett abschalten kann, weil, wie gesagt, also sobald du da den Blick auf die Uhr wirfst, ist es dann rum. Ne? Ich meine, wir sind ja hier jetzt ganz klar, ne, bei dem Thema Flow und bei dem Buch Flow und was macht es aus. Ne? Und in diesem Zusammenhang ist es schon sehr spannend, das zu verfolgen, weil du sagtest ja, das Buch ist ja schon ein bisschen, ja, schon etwas her, ne, dass es geschrieben wurde, und heutzutage haben wir ganz andere Möglichkeiten als noch vor 20, 30 Jahren, das im Laufen der Fall war. Und ich finde schon, dass das schon ein wenig unser Ego ja so ein bisschen pushen kann, drücken kann, je nachdem, ne, aber das Flow-Gefühl total zerstört.
Vielleicht müssen wir, um das nochmal zu verstehen, worum sich da die Diskussion auch letztendlich handelt, nochmal ganz kurz zu diesem Begriff autotelische Erfahrung gehen. Und
Ja,
vielleicht auch nochmal kurz
klar.
erklären,
Das
was damit
ist
eigentlich gemeint ist. Also was bedeutet autotelische Experience oder autotelic Experience im Original, autotelische Erfahrung übersetzt? Also im Prinzip,
genau.
autotelic kommt ja, das schreibt er hier auch ganz schön, aus dem Griechischen. Auto bedeutet selbst und Telos bedeutet Ziel. So. Und das heißt im Prinzip, dass die Aktivität, der ich nachgehe, selbst schon das Ziel ist. Und er schreibt hier davon, das, was eine autotelische Erfahrung ausmacht, ist, dass man sich keine Belohnung in der Zukunft erwartet, sondern im Prinzip aus der jetzigen Situation schon genug Belohnung erfährt. Also das heißt, ich mache etwas um seiner selbst willen. Ne? Ich laufe, weil es mir gut tut. Ich laufe jetzt schneller, weil ich gerade Spaß dran habe, weil es sich gut anfühlt. Ich laufe langsamer, weil ich mich gerade dabei entspanne, weil ich hier gerade ein gutes Gefühl bekomme, mental, körperlich, wie auch immer. Und so, und das kann man auch weitertreiben und kann sagen, ich möchte mich verbessern. Ich möchte, auch wenn ich schnell laufe, mich besser fühlen beispielsweise, oder wenn ich länger laufe, weiterlaufe, Berge hochlaufe, was auch immer. Ich möchte, dass ich mich gut dabei fühle, dass ich Spaß dabei habe, im Sinne von, ich erfahre hier was, was mich in irgendeiner Weise weiterbringt. Und zwar nicht weiterbringt im Sinne von Medaillen, Urkunden, Kudos und Likes, sondern im Sinne von, meine Persönlichkeit entwickelt sich weiter, ich werde resilienter, ich kann mit Krisensituationen besser umgehen, oder ich fühle mich halt einfach gut und glücklich und zufrieden und lass mich durch nichts anderes ablenken. So, und das ist im Prinzip das, was er ja damit meint. Und jetzt kann man natürlich sagen, und da bin ich ja auch völlig bei dir, wenn man den Fokus darauf hat, den Marathon unter 3 Stunden zu laufen oder unter 2,50 oder die 100 Kilometer oder die 100 Meilen unter was weiß ich, wie viele Stunden zu laufen, dann ist es ja genau das, was man sich nämlich in Zukunft erwartet. Das heißt, man arbeitet, man arbeitet, man arbeitet, man quält sich, um irgendwann in einem halben Jahr, in einem Jahr, wann auch immer, diese spezielle Zeit zu erreichen. So, und das ist natürlich schon etwas, was man machen kann, was auch ich mache, das gebe ich ja auch zu, und ich habe auch meinen Spaß daran, und es ist eine Hilfe auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich dann zu sehr darauf versteift und zu sehr darauf fixiert ist, dann kann man eben diese kleinen Schritte nicht mehr genießen. Dann empfindet man eben Trainingseinheiten als quälend, die eigentlich schön sein sollten. Und ich glaube, das ist sowas, was man lernen muss, dass man so dieses Ziel in der Zukunft hat, dass man auch weiß, man arbeitet auf etwas hin. Das kann ja auch durchaus eine autotelische Sache sein, dass man sagt, das Erreichen oder die Arbeit zum Ziel hin an sich ist schon die Belohnung dafür, ganz unabhängig davon, wie es dann am Tag X tatsächlich aussieht, weil man ja auch so die Fortschritte mitverfolgen kann. Aber man darf sich halt in diesem Ziel selbst nicht verlieren und dann alles drumherum oder die Schritte dorthin vergessen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Man muss auch jede Treppenstufe für sich genießen können, die man dann nehmen muss. Und das ist dann wiederum eine autotelische Komponente, dass man sagt, die Schritte dorthin bringen mich auch schon weiter, die genieße ich auch schon, ohne dass ich ständig an dieses Ziel denken muss. Das, glaube ich, macht es letztendlich auch aus. Und da können natürlich Gadgets, technische Hilfsmittel dann schon helfen, weil die halt in sich auch wieder so eine gewisse Motivations- und eine Gamification oder so eine spielerische Komponente haben, die der Trainingseinheit selbst unterhaltsamer im Sinne von, ja, wie soll ich sagen, spannender, interessanter und auch irgendwie, ja, eben unterhaltsamer machen. Ne? Also das würde ich schon sagen.
Ja, interessant, dass du das jetzt so sagst. Also ich glaube, wir finden beide so das autotelische Kapitel in dem Buch, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Und ja, also ich fand es wirklich super. Ich würde das gerne noch ein bisschen noch weiter runterbrechen. Und zwar, also ich glaube, wenn du vorhast, einen Marathon zu laufen und du nimmst dir eine Zeit vor, und dann ist es nicht mehr autotelisch, dann ist es exotelisch.
Ja.
Dann ist es nicht mehr des Laufens willen, sondern es ist wegen einer Zeit. Ne? Dann ist es keine autotelische Erfahrung. Dann, ne? Und das ist auch so ein bisschen das, was die autotelische Persönlichkeit ausmacht. Ne? Dass die wirklich, wenn sie laufen, dann laufen sie des Laufens wegen. Und im Endeffekt laufen sie um der Erfahrung wegen. Es im Endeffekt ist es egal, was am Ende rauskommt. Es geht, ne, der Weg ist das Ziel, ne, und das war's im Endeffekt. Alles andere ist dann wirklich mit irgendwas verbunden, ne, so mit einer bestimmten Zeit, mit einer bestimmten Belohnung, ne, wie jetzt was weiß ich, erster Platz bei irgendeinem Wettkampf oder sonstiges. Und das ist dann alles exotelisch. Ne? Das hat dann mit einer autotelischen Aktivität oder Erfahrung nichts mehr zu tun. Ne? Also du musst wirklich eine Aktivität der Aktivität wegen tun und alles andere ist einfach egal.
Das stimmt, aber ganz kleiner Einwurf da dazwischen vielleicht nochmal. Das stimmt schon, aber wenn du jetzt mal überlegst, wenn du sagst, mein Ziel, den Marathon unter 3 Stunden zu laufen, ist mein Berggipfel. Dann ist der Weg dorthin ja das, was wir vorher zum Bergsteiger gesagt haben. Ne? Der hat Spaß daran, den Weg so zu begehen, den Weg so zu planen und so weiter, dass er irgendwann da oben ankommt. Wenn der oben angekommen ist, dann fällt's ab, dann ist es erledigt sozusagen. Ne? Dann gibt's natürlich noch so dieses Nachgefühl, aber das eigentlich Spannende für ihn ist ja die Probleme, das ist so dieses Subjektive, was er vorher gesagt hat, die subjektiven Probleme zu bewältigen. Und wenn ich mir vornehme, einen Marathon unter 3 Stunden zu laufen, im, was weiß ich, September, ne, oder wann auch immer, also ich habe dieses Ziel, dann gibt's die Möglichkeit, diesen Flow-Moment komplett zu verlieren, wenn ich immer nur dieses Ziel im Blick habe und immer nur darauf hinarbeite, dass genau das erreicht wird, dass ich an dem Tag diese 3 Stunden erreiche und alles andere ist mir egal. Wenn ich aber versuche, die einzelnen Meilensteine dorthin mit zu planen und zu überlegen, okay, wie ernähre ich mich denn und worauf muss ich achten, wie kann ich auch dieses Vorankommen in den einzelnen Trainingseinheiten, was kann ich da für mich rausziehen und so weiter, dann mag das vielleicht nicht komplett autotelisch sein, weil du immer so dieses exotelische Ziel auch noch mit dabei hast und mitdenken musst, aber in dem Fall glaube ich zumindest oder finde ich, ist es halt die Motivation dafür, sich überhaupt in diesen Moment zu begeben, damit du überhaupt in diesen Flow-State kommen kannst. Weil das Problem ist ja, wenn du damit nicht anfängst, wenn du nicht am Berg stehst und dann bereit bist, hochzugehen und diese Schritte zu tun, dann kommst du halt in diesen Moment nicht rein. Und dann kann also dieses exotelische Gefühl oder dieses Ziel in der Ferne kann im Prinzip so der Push sein, den du brauchst, um dann letztendlich dann auch loszulaufen, ne?
Ja, da gebe ich dir recht. Ne? Aber das hängt natürlich auch sehr von der Persönlichkeit des Läufers ab. Wenn du wirklich jede Einheit wird wirklich minutiös irgendwie kontrolliert und ich muss ja meine Pace treffen und die Uhr wird ständig kontrolliert, dann ist es natürlich am Ziel vorbei. Ne? Aber ansonsten gebe ich dir da vollkommen recht. Ne? Da sind wir auf jeden Fall d'accord. Ganz klar. Ja, aber ich meine, sehr, sehr spannende Geschichte. Also diese autotelische Erfahrung oder aber auch die autotelischen Persönlichkeiten, die werden ja in dem Buch auch ganz genau beschrieben, ne? Was diese ausmacht. Ne? Das finde ich super spannend, weil das wirklich nicht nichts Alltägliches ist. Ne? So, da gibt es ja auch so Beispiele von Kriegsgefangenen und wie sie damit umgehen, ne? Dass sie da monatelang in Haft sitzen und das ist schon super spannend, ne? Was macht eine authentische Persönlichkeit aus?
Ja, und ich finde es da auch total spannend, weil du es auch gerade angesprochen hast mit den Beispielen. Wir haben zwar gesagt, wir wollen es ein bisschen aufs Laufen konzentrieren, aber um zu zeigen, wie umfänglich dieses Konzept auch ist, vielleicht noch ein Beispiel, was er auch nennt, nämlich es geht hier um Eltern, die ihre Kinder erziehen. Und wo er dann sagt, man merkt es darum, eine autotelische Familie oder ein autotelischer Ansatz von Erziehung bedeutet, man hat Spaß daran, dem Kind was beizubringen. Und diese exotelische Geschichte würde bedeuten, man hofft oder man arbeitet nur darauf hin, dass das Kind eine bestimmte Leistung erreicht und abrufen kann. Und das ist natürlich was, was erstens mal hochaktuell ist in Zeiten von Homeschooling, ne? Dass man hier auch überlegt, was kann man da zu Hause machen, warum macht man das? Hat man vielleicht auch Spaß an der Situation? Kann man das vielleicht auch genießen, dass man jetzt mal die Möglichkeit hat, mit seinen Kindern zusammen an etwas zu arbeiten? Natürlich ist das jetzt von so einer Warte ausgesprochen, wo man sagt, ja super, Homeschooling, da brauche ich jetzt nicht arbeiten und kann mich auf meine Kinder konzentrieren. Völlig klar, dass es da ganz andere Nöte gibt, das will ich jetzt auch gar nicht sagen. Und es ist immer eine schwierige Situation, wenn man gezwungen ist, sozusagen zu Hause zu bleiben. Das will ich jetzt auch gar nicht damit sagen, aber ich möchte damit sagen, dass man hier schon unterscheiden muss heutzutage, und das ist ja auch ein Thema, das wir immer ganz gerne ansprechen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, so ein bisschen zu gucken, hat man denn wirklich auch Spaß am Prozess oder ist man auch immer nur ergebnisorientiert? Auch wenn man beispielsweise mal ans Schulsystem, ans Bildungssystem denkt, wie sehr konzentriert man sich eigentlich auf Ergebnisse, also auf diese exotelische Komponente und wie sehr konzentriert man sich denn eigentlich auf diese autotelische Komponente, also daran, dass man sozusagen Freude daran hat, wie etwas abläuft, wie der Prozess abläuft, wie eben man zusammenarbeitet, wie man zusammen lernt, wie man zusammen auch Wissen transferiert und so weiter, sich weiterentwickelt, gemeinsam weiterentwickelt und so weiter und so weiter. Und das funktioniert halt in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Kontexten. Und das finde ich halt so spannend an diesem autotelischen Konzept, weil ich glaube, dass wir heutzutage insgesamt in der gesamtgesellschaftlichen Perspektive aus betrachtet, sehr, sehr exotelisch orientiert sind. Und ich glaube, dass da so ein kleiner Knackpunkt ist, dass wir uns mehr auf unsere autotelischen Komponenten konzentrieren müssen wieder. Ne? Das ist, glaube ich, das tut insgesamt in ganz verschiedenen Lebensbereichen, tut es sehr gut oder würde das sehr gut tun.
Ja, definitiv. Also da bin ich voll bei dir. Also wir sind also in so einer totalen exotelischen Generation, ja. Ne? Nur die Leistung zählt, ne? Definitiv ist das so, aber dein Beispiel zum Beispiel jetzt auch mit dem Homeschooling zu Hause, da gibt es auch wirklich auch so tolle, es gibt Leute, es gibt Eltern, die nur am Jammern sind, aber es gibt Eltern, die wirklich was Tolles so aus der Geschichte machen, ja. Ne? Und ich glaube, darauf kommt es auch an, ne? So, das macht auch so ein bisschen diese autotelische Persönlichkeit auch aus, dass sie halt in schwierigen Situationen, ne? Und das steht ja auch in dem Buch, dass so autotelische Persönlichkeit in schwierigen Situationen, die sind halt entschlossen, unter allen Umständen ihr Bestes zu geben, doch sie sind nicht damit befasst, den eigenen Interessen zu dienen, ne? Sondern es geht um die Handlung von innen heraus. Ja. Ne? Es geht darum, der Sache willen, nicht ich sehe jetzt am besten aus in der Situation, ne? Sondern ich mache aus der Situation das Beste. Ne, und das ist so das, was so die autotelische Persönlichkeit ausmacht.
Und ich glaube, das stärkt auch unglaublich, wenn es darum geht, mit Krisen sich auseinanderzusetzen. Denn es gibt dann ja auch noch die Stelle, ja. Die ja dann auch beschreibt, dass du diese intrinsische Motivation hast, auch dich weiterzuentwickeln und auch dieses Selbstbewusstsein hast, zu wissen, dass du dich weiterentwickeln kannst und du dich eben nicht bedroht fühlst, wenn von außen irgendwas auf dich zukommt, das dich in irgendeiner Weise verunsichern kann. Also sei es jetzt eben eine Krisensituation, sei es eine externe Bedrohung, die in irgendeiner Weise jetzt aufkommt, oder sei es auch nur, dass du irgendwie was mit deinem Ruf machst, ne? Dass Leute schlecht über dich denken. Auch hier das beste Beispiel, wenn ich eine schlechte Trainingseinheit habe oder wenn ich einen schlechten Wettbewerb habe oder wenn ich einen Job habe, der vielleicht gesellschaftlich nicht so wahnsinnig hoch angesehen ist, aus welchen Gründen auch immer, auch darüber kann man ja diskutieren, ganz nebenbei bemerkt, lasse ich mich dadurch verunsichern, was von außen auf mich zukommt, wie vielleicht auch Rückmeldungen sind. Wir haben vorher über Rückmeldungen gesprochen, vielleicht auch die falschen Rückmeldungen von der falschen Seite. Lasse ich mich dadurch verunsichern oder entwickle ich diese Resilienz, die eben aus diesem autotelischen Selbstbewusstsein letztendlich sich speist. Also lasse ich mich eben nicht verunsichern und weiß ich, wie ich mich selbst weiterentwickeln kann und was ich mir Gutes tun kann und welche Stellung ich für mich eigentlich auch innerhalb eines sozialen Gebildes sozusagen habe. Also lasse ich mich eben nicht davon beeinflussen, was andere über mich denken oder über mich sagen beispielsweise. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Komponente von diesem, ja, ich weiß nicht, ob es das Flow-Gefühl ist, aber jedenfalls von diesem Flow-People oder People of Flow nennt er sie hier, dass man eben genau weiß, was man kann oder was man sich selbst auch wert ist und worauf man eben, was externe Rückmeldungen angeht, gut verzichten kann.
Genau so ist das. Ich würde da gerne, weil das jetzt so super passt, da noch ein Zitat aus dem Buch nochmal hier vorlesen, weil das passt jetzt wirklich wie Fass aufs Auge. Und zwar steht hier: narzisstische Individuen, die vorwiegend mit der Verteidigung des Selbst befasst sind, zerbrechen, wenn äußere Bedingungen bedrohlich werden. Die darauf folgende Panik hindert sie, das zu tun, was sie tun müssten. Sie richten ihre Aufmerksamkeit nach innen und es bleibt nicht genug übrig, um mit der Außenrealität fertig zu werden. Genau, und so, genau so ist das. Ne? Also so eine narzisstische Persönlichkeit, die ist dann halt natürlich erstmal in erster Linie nur mit sich beschäftigt. Mhm. Ne? Also und es geht gar nicht mehr um die Sache selbst. Ne? Es geht nur um mich. Ne? Und das ist eben das komplette Gegenteil der autotelischen Persönlichkeit. Um da jetzt noch wieder die Brücke wieder zum Flow-Buch zu schlagen. Also autotelische Persönlichkeit ist wirklich so diese, das sind die Leute, die wirklich das Flow-Gefühl, ne, sehr gut erzeugen können, ne, weil sie wirklich aus innen heraus handeln, ne, die und mit größten Widrigkeiten einfach sehr gut zurechtkommen.
Genau, die kennen sich selbst halt sehr gut und das hat natürlich auch sehr viel mit Erfahrung zu tun. Das ist ja auch etwas, was Dr. Mike immer wieder anspricht, dass eben, um in so ein Flow-Gefühl zu kommen, um eben so eine Erfüllung in einer gewissen Aktivität auch zu erreichen, muss man die auch gut können. Also man muss die auch wirklich einstudiert haben, genau. Um nochmal auf den Violinisten zu kommen beispielsweise, der natürlich sein Instrument perfekt beherrscht. Das kann er aber nicht, weil er mal so alle 2-3 Wochen mal ein bisschen spielt, sondern das kann er halt nur deswegen, weil er halt extrem gut darauf hingearbeitet hat, trainiert hat, die nötigen Fähigkeiten erarbeitet hat und gelernt hat, sich darauf konzentriert hat, die Prioritäten dann auch richtig gesetzt hat. Ich glaube, das ist auch eine Form von Konzentration, dass man weiß, worauf man sich dann letztendlich auch fokussieren muss und eben verschiedene Dinge abstufen oder richtig einsortieren muss. Was ist mir jetzt im Moment wichtig? Was kann ich vernachlässigen, was muss ich vernachlässigen, ich kann nicht alles gleichzeitig machen, ich kann nicht auf allen möglichen Festlichkeiten gleichzeitig tanzen, sondern ich muss mich halt daraufhin konzentrieren, was ich erreichen möchte, also auf den Weg konzentrieren, der mich letztendlich ja zu meinem Ziel, wie auch immer das formuliert sein will, führt. Und das ist, glaube ich, was eben auch eine wichtige Form von Konzentration ist, was wir vielleicht auch ein bisschen gerade verlernen, dadurch, dass man eben so wahnsinnig viele Möglichkeiten hat und immer wieder mal so ein bisschen in verschiedene Dinge reinschnuppern kann, was ja grundsätzlich gut ist, aber dann eben auch zu überlegen können und zu reflektieren können, okay, was kann ich aber wieder fallen lassen und was möchte ich vielleicht verstärken, worauf möchte ich mich eben konzentrieren und wo komme ich dann letztendlich auch weiter, aus einer intrinsischen Motivation heraus, ohne dass jetzt von außen jemand sagt, ja, du musst aber jetzt irgendwie noch Jura mit studieren oder du musst dich auf, was weiß ich, Lizenzrecht, weil das ist das Kommende, das wird nie verschwinden, muss ich da jetzt drauf konzentrieren. Nee, muss ich nicht, ich muss das machen, was mir letztendlich gut tut und was ich vielleicht auch für mich persönlich am besten als Weiterentwicklung empfinde.
Ja, ja, ich würde das gerne mal damit so das Thema autotelische Persönlichkeit mal beenden, Ludwig, und gerne noch mal zum Schluss auf ein Thema eingehen, ja, das wahrscheinlich viele unserer Hörer auch betreffen wird. Und zwar geht es nämlich um Yoga und Flow. Also Yoga, wie man auch jetzt, ja, ich sage jetzt einfach mal Strava gut sieht, aber auch andere sozialen Netzwerke, ist momentan sehr in, ne? Also sehr viele machen Yoga, was ich auch sehr gut finde. Ist schon eine ganz coole Sache. Was mir in dem Buch auffällt, ist, dass Dr. Mike schon ziemlich ausführlich auf das Thema Yoga und Flow eingeht und da auch ziemlich schon sehr viele Parallelen findet, ne, zwischen Flow und Yoga.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das sehr einleuchtend, was er da schreibt. Man muss vielleicht dazu sagen, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten des Yoga, also es gibt ja auch das Power-Yoga. Ich habe mal einen Kurs gemacht im Fitnessstudio, das hat Power-Yoga geheißen. Das war im Prinzip eine intensivere Dehneinheit, die an sich ganz gut war, was aber mit Yoga an sich, glaube ich, sehr wenig zu tun hatte, sondern nur mit einem ganz kleinen Teil von Yoga, nämlich das, was er dann, ich weiß leider jetzt den Ausdruck nicht mehr, aber das beschreibt er dann als den Teil des Yoga, wo es darum geht, bestimmte Haltungen einzunehmen, Körperhaltungen einzunehmen und sich auf bestimmte Körperbereiche zu konzentrieren. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil davon. Und das, was er aber, glaube ich, so ein bisschen in der Verwandtschaft mit dem Flow sieht, ist so das, was er so als Kontrolle über das, was im Kopf passiert, beschreibt, ne? Also Control over what happens in the mind, schreibt er hier. Und das ist ja im Prinzip auch das, was er beim Flow eben immer auch einfordert, dass man sich dass man die Kontrolle über das, was im Kopf passiert, so weit hat, dass man sich eben fokussieren kann und eben nicht ablenken lässt. Und das ist, glaube ich, etwas, worauf es ja beim Yoga auch ankommt, dass man sich auf bestimmte Komponenten wie die Atmung, wie den Körper, bestimmte Körperteile oder Körperregionen fokussiert und dann eben alles andere drumherum auch ausschalten kann. Also diese Konzentration nochmal auf den Moment, alles andere vergessen kann und letztendlich ja sich selbst verlieren kann im positiven Sinne.
Genau, ne, die Verbindung, ne, des Körpers, ne, mit dem Bewusstsein, ne, die dann beim Yoga halt sehr wichtig ist. Er beschreibt hier ganz genau acht verschiedene Stadien, die man erlernen muss, ne, wo man sich wirklich von einem Stadium zum anderen immer weiter steigert. Und dann dementsprechend auch so ein bisschen auch in diese Flow-Aktivität auch damit reinkommt. Aber man kann wirklich sagen, unterm Strich ist Yoga eine gut geplante Flow-Aktivität. Ne? Und wie gesagt, also ich finde es momentan sehr beliebt bei sehr vielen und ich finde zu Recht, ich persönlich habe noch bis auf ein paar YouTube-Videos noch keinen Kontakt zu Yoga gehabt und konnte leider kein Flow-Gefühl erzeugen. Aber es gibt tatsächlich sehr viele Leute, die das schon über längere Zeit machen und wir würden gerne halt wissen an dieser Stelle von den Hörern, welche Erfahrung habt ihr mit Yoga und Flow? Ne? Ist es euch gelungen, in so ein Flow-Gefühl zu kommen beim Yoga? Da könnt ihr uns sehr gerne Kommentare dazu schreiben und eure Erfahrung damit. Das würde uns sehr, sehr freuen.
Ja, vielleicht auch so ein bisschen, welche Art von Yoga ihr macht. Ich grenze es so ein bisschen ab, oder was heißt ich grenze ab? Ich verbinde es eigentlich so ein bisschen auch mit Meditation. Es gibt ja heute viele Menschen, die Meditation für sich entdecken. Ich gehöre auch dazu, gebe ich ganz ehrlich zu. Also ich meditiere auch hin und wieder mal. Es gibt ja diese wirklich großartige App, Headspace. Wir werden nicht bezahlt leider von Headspace dafür, aber ich nenne die jetzt trotzdem mal, weil es die gängigste halt ist. Und ich finde die wirklich sehr gut, weil ich halt wirklich finde, dass man sehr viel lernt bei der Meditation. Und zwar nicht im Sinne von, ich komme jetzt dann irgendwie in eine andere Bewusstseinsebene oder sowas. Ich glaube, da muss man schon sehr viel üben und eben auch lernen. Auch Meditation muss man lernen, auf jeden Fall, um in diesen Bewusstseinsbereich zu kommen. Aber ich finde es wahnsinnig interessant, wie man tatsächlich von Mal zu Mal besser wird, im Sinne von, man konzentriert sich auf Dinge, die mit der Atmung beispielsweise zu tun haben und weniger auf die Außengeräusche, die man natürlich auch immer wahrnimmt. Ne? Und es fällt einem am Anfang unglaublich schwer, überhaupt abzuschalten. Und es gibt ja diese geführten Meditationen, die ich sehr gut finde, die, glaube ich, auch sehr wichtig sind, um das zu lernen so ein bisschen, wo man eben genau das lernt, wo man genau immer wieder gesagt bekommt, versuch dich auf deine Atmung zu konzentrieren und es macht nichts, wenn dein Gehirn abdriftet. Wenn das passiert, und das passiert auf jeden Fall, dann lass es zu, lass diesen Gedanken gehen und komm dann wieder zurück. Und das ist genau das, was eben auch Dr. Mike mit dem Flow meint, dass man eben genau diese Kontrolle über den Kopf, wie nennt man das denn, meint, Gehirn, sagt man ja nicht, oder? Also Bewusstsein, glaube ich, ist es dann eher.
Bewusstsein. Bewusstsein, spricht man Bewusstsein.
Genau. Wenn man genau diese Kontrolle hat, nicht zu kontrollieren, was man denkt, sondern zu kontrollieren, dass wenn etwas passiert, dass man es wahrnimmt, dass man die Gedanken ziehen lässt und dass man sich dann sozusagen wieder auf andere Dinge konzentriert. Das ist die Kontrolle, die gemeint ist. Und das ist das, was man versuchen muss zu erreichen, um dann irgendwann in einen State zu kommen oder in eine Situation zu kommen, wo man sich dann wirklich komplett auf sich konzentrieren kann und alles andere vergessen kann. Und das ist eine unglaubliche Anstrengung, wirklich. Da muss man wahnsinnig viel üben. Also ich bin noch ganz weit weg davon. Aber das ist schon eine ganz, ganz spannende Geschichte, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt was mit Sport zu tun hat, sondern vielmehr tatsächlich damit zu tun hat, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und so ein bisschen diese Kontrolle auf den Moment hin zurückzugewinnen. Denn wir werden ja ständig abgelenkt, das haben wir ja schon mehrmals gesagt und du hast es ja vorher auch mit der Piepserei der Uhr auch angesprochen. Man wird ständig abgelenkt und zu lernen, sich nicht ablenken zu lassen und sich zu konzentrieren auf das, was in einem passiert, das ist unglaublich schwierig. Also das glaubt man gar nicht. Ich finde es aber total faszinierend und es tut einem schon echt gut.
Ja, definitiv, finde ich auch. Ne? Also, und das ist, wie du sagst, ne? Das ist wirklich harte Arbeit. Das ist nichts, was einem so leicht einfach so in den Schoß fällt, sondern so diese Gedanken einfach akzeptieren, aber ja, wenn man so bildlich will, von außen betrachten und einfach weiterziehen lassen, ne? Aber sich trotzdem auf den Moment zu konzentrieren. Und du hast ja gesagt, du meditierst gerne hin und wieder. Also was ich muss sagen, was mir halt relativ gut gelingt und zwar nicht immer, aber schon manchmal habe ich wirklich sehr coole Läufe, weil für mich ja, passt das einfach mit dem Laufen, ja, ganz gut, ne? Also natürlich kann man zu Hause sitzen und meditieren, gar keine Frage, aber das kann man auch beim Laufen, ne? Das man kann tatsächlich so einfach so den Alltag vergessen lassen und sich wirklich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Und genau wie du gesagt hast, ne, kommt ein Gedanke, dann lass es weiterziehen, ne? Konzentrier dich gar nicht erst großartig drauf, konzentrier dich auf deine Atmung, konzentrier dich auf die Umgebung, ne? Und lass den Gedanken ziehen. Das ist, sagt sich sehr leicht, ist eine schwierige Geschichte, ja, aber es lohnt sich unheimlich dran zu bleiben.
Aber das ist gut, dass du das jetzt noch angesprochen hast, weil ich habe nämlich schon die ein oder andere Einheit mal, das ist schon ein bisschen länger her, als Meditationsrun bei Strava markiert. Und das ist tatsächlich so bei mir, ach ja, wenn ich auf der Bahn bin und so mein Tempo habe. Tempo, also das Tempo, wo ich mich am wohlsten fühle, ist so schon Tempo, aber nicht so, dass es richtig anstrengend ist, sondern dass du wirklich so das Gefühl hast, es läuft locker, aber es läuft knackig. Und dazu dann die richtige Musik und auf der Bahn zu sein, das ist für mich so ein Gefühl von kompletter Meditation im Sinne von, da bin ich wirklich komplett bei mir. Das kommt natürlich auch davon, dass du auf der Bahn halt auf nichts anderes achten musst. Das ist auf der Straße wesentlich schwieriger, weil auf der Straße hast du halt andere Verkehrsteilnehmerinnen, du hast Hunde, du hast Ampeln, du hast Wege, die vielleicht nicht immer einfach sind. Gerade in Berlin muss man ja sagen, es ist ja eigentlich immer ein Urban Trail, wenn man draußen läuft. Und auf der Bahn ist es halt ganz anders. Da bist du halt komplett, du musst auf nichts achten, du hast deine Runden, du hast einen flachen Boden, der sich gut anfühlt. Und du hast dann eben die Musik im Ohr bei mir, die das Ganze nochmal verstärkt eben. Also es lenkt mich dann nicht ab, sondern es verstärkt das Gefühl letztendlich noch, welche Hormone auch immer da eine Rolle spielen. Und das ist für mich wirklich so ein absoluter Idealzustand von Meditation im Sinne von, ich bin in Bewegung, ich fühle mich, ich fühle meinen Körper und kann aber auf der anderen Seite das Gehirn komplett machen lassen, was es will. Das hat dann zwar nicht mehr so viel mit Kontrolle zu tun, kann man jetzt vielleicht drüber streiten, ob das dann wirklich dieses Flow-Gefühl ist, aber es ist wirklich so das Gefühl von, ich muss im Moment mich um nichts anderes kümmern, als um dieses Gefühl des Guten, des Laufens, des sich Wohlfühlens, und alles andere ist völlig egal. Und das sind dann auch Momente, wo ich dann schon auf die Uhr gucke, aber wo es mir dann wirklich egal ist, weil ich weiß, die Pace stimmt, weil ich mich so gut fühle Und wenn sie nicht stimmt, dann ist es auch nicht schlimm in dem Moment. Also insofern, das ist wirklich so ein Moment, gut, dass du es angesprochen hast, ja.
Ich glaube schon, dass es eben irgendwo auch so ein Flow-Gefühl ist, weil das, was du gerade beschrieben hast, ist nichts anderes, ne, als dieser Zustand des Flows, weil genauso diese Einheit unterfordert mich nicht, aber überfordert mich auch nicht. Es ist genauso dieses knackige Tempo, ja, was ich auch brauche, ne? Und dieser zusätzliche Stimulus durch die Musik und diese Strecke, die du nicht kontrollieren kannst, bei der du ganz genau weißt, wie sie verläuft und wie du sie zu laufen hast, das sind alles, ne, so wie wir gesagt haben, klare Ziele, direktes Feedback, ne, und die Konzentration, ne, die ist da. Also im Endeffekt ist das in meinen Augen schon ein Flow-State sozusagen.
Ja, ja. Perfekte Überleitung. Sehr cool. Perfekte Überleitung.
Perfekt.
Alles richtig gemacht, denn die Musik ist ganz wichtig beim Laufen. Und deswegen,
so sieht's aus.
Deswegen haben wir natürlich auch wieder was mitgebracht für unsere Liste heute. Also ich denke, wir sind jetzt erstmal durch mit dem Flowbuch, oder? Habe ich dir jetzt irgendwas...
Ja. Okay, nee, würde ich auch sagen. Das war wirklich eine gute Überleitung.
Die ich jetzt gerade wieder kaputt gemacht habe, aber was soll's. Also wir haben euch zwei Songs mitgebracht. Adrian hat wieder einen dabei, ich habe wieder einen dabei, der auf jeden Fall auf unsere Playlist kommt und der euch nochmal den Flow-State entsprechend versüßen und verstärken soll. Und ihr kennt hoffentlich unsere Playlist auf Spotify unter Wechselzone, findet ihr auf der einen Seite den Wechselzone-Podcast, den habt ihr ohnehin schon abonniert. Und dann gibt es aber auch noch die Playlist Wechselzone Off-Track, glaube ich heißt die sogar, wo wir bei jeder Off-Track-Folge jeweils einen Song draufpacken. Da sind jetzt schon einige drauf und ich glaube, wir haben auch schon ein paar Follower, was sehr schön ist. Noch sind wir im zweistelligen Bereich, aber das kann auch gern dreistellig werden. Und Adrian, welchen Song hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe das Lied Intro von der Gruppe DXX mitgebracht.
Den ich null kenne, glaube ich. Kenne ich den? Nee.
Okay, ich glaube, wenn du ihn hörst, dann dürftest du den kennen.
Ah, ja.
Also die Musik ist schon ziemlich bekannt, vor allem, weil sie sehr, sehr viel in Filmen, wenn du Filme guckst oder Serien, da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie du da so unterwegs bist, so mit Filmen und so weiter.
Ja, doch schon.
Aber da wird, ja, da wird nämlich das Lied sehr oft verwendet. Ah. Also da hört man, also ich habe schon wirklich ein paar Serien gehört, wo das drin ist, ein paar Filme. Ein sehr, sehr schönes Stück, was ich sehr gerne auch beim Laufen oder grundsätzlich beim Sport höre.
Da habe ich mich wahrscheinlich jetzt einfach komplett blamiert damit, dass ich sage, ich kenne es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es kenne. Ich werde es mir nachher auf jeden Fall gleich mal anhören und das dann gerade rücken. Sehr schön. Ich habe was dabei, was du vermutlich nicht kennst, und zwar ein Song von Clemens Bruck. Und Clemens Bruck ist jemand, den ich eigentlich von TikTok kenne und der wirklich, also genau meinen Humor abbildet auf TikTok. Also wenn jemand meinen Humor verstehen möchte, dann würde ich mal sagen, guckt euch mal bei TikTok Clemens Bruck an, der auch bei Instagram unterwegs ist. Das ist ein, ich weiß gar nicht, wo er genau herkommt. Ich könnte Heidelberg sein, bin mir nicht ganz sicher. Und der ist auch DJ und macht auch Musik und macht elektronische Musik und tanzt auf TikTok unter anderem zu dieser Musik. Wirklich, also kann man nicht beschreiben, muss man auf jeden Fall sehen, macht es auf jeden Fall mal. Und einer seiner Songs heißt Bang und ich finde den einfach mega gut. Das ist so ein richtiger Push-Song, der richtig abgeht, der auf der Strecke wahnsinnig viel Spaß macht. Also ich habe den jetzt die letzten zwei Longruns mehrmals gehört. Macht wahnsinnig Spaß, geht richtig ab und ist einfach ein guter Laune-Song. Ich glaube, sowas braucht man im Moment ganz, ganz dringend. Und Clemens Bruck ist ein cooler, lustiger Typ, den ich richtig gut finde. Und wie gesagt, wenn ihr auf TikTok seid, dahin gehen. Und wenn ihr auf Instagram seid, könnt ihr ihn euch auch angucken. Aber auf jeden Fall die Musik solltet ihr euch anhören. Die ist nämlich wirklich gut. Bang heißt der Song.
Ja, ich hab das Lied schon mal im Vorfeld gehört, weil du das, ich kenne es nicht. Ne, ich bin auch, wie heißt die Plattform, TikTok?
TikTok, ja.
Ja, genau, also da bin ich halt sehr wenig bis gar nicht unterwegs. Aber ja, ich habe mal reingehört und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das beim Sport gut abgeht. Ja, definitiv.
Ja, wenn man die Videos dazu kennt, ist es noch viel lustiger. Aber check das mal aus.
Ja. Ja. Mach ich mal. Sehr cool. Ja, dann wären wir am Ende. Ne? Eine Sache ist noch, übrig geblieben, Ludwig?
Genau, ihr dürft auf keinen Fall vergessen, weil wir es gerade angesprochen haben, nicht nur Clemens Brock zu folgen auf Instagram, sondern vor allem uns, denn wir sind fast noch lustiger. Und vergesst bitte auch nicht, uns zu bewerten bei Apple Podcast, wo ihr das machen könnt, denn das hilft uns auf jeden Fall beim Ranking und da sind wir, glaube ich, gut unterwegs im Moment. Adrian schickt uns immer die Auswertung einmal in der Woche zu. Das ist eigentlich jedes Mal eine Freude und dass das noch besser wird, bitte unbedingt bewerten. Ganz, ganz tolle Sache. Ja, und ich glaube, das war's von meiner Seite.
Ja, von meiner auch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserer zweiten Folge des Flow-Buches. Es wird noch eine kommen und dann sind wir aber auch fertig mit dem Buch. Genau. Aber bis dahin sagen wir schon mal, trainiert fleißig weiter.
Und nächste Woche Insta Live nicht vergessen. Immer wieder mal checken, ne?
Genau.
Alles klar. Bis dahin. Bis dann. Tschö. Ciao, ciao.